beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Kasperletheater mit Nonnen, Bürgermeister und Wachtmeister. Mit diesen Worten kritisiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Fernsehserie um eine Dauerfehde zwischen einem Bürgermeister und den Nonnen eines Klosters. Um Himmels Willen, so ist der vielsagende Titel dieser Serie. Und ich gebe ganz unverblümt zu, ich schaue sie mir, wenn es irgendwo möglich ist, regelmäßig an. Das heißt jetzt nicht, dass ich kritikresistent bin, sondern weil ich da manchmal etwas sehe, was mich persönlich berührt oder aus meinem eigenen Leben erinnert. Und so ging es mir auch in folgender Szene. Da sitzen zwei Schwestern in der Klosterkapelle. Eine von ihnen erzählt ihrer Mitschwester von ihrem schwierigen Verhältnis mit ihrem Vater. Nach einer kurzen Stille sagt die andere zu ihr: Es ist so leicht, dem Nächstbesten zu verzeihen, aber denen, die uns nahestehen, zu vergeben, das ist das Schwerste. Irgendwie komisch, nicht wahr? Ich kann den Wahrheitsgehalt dieser Aussage nicht beurteilen, doch sie hat mich ganz ehrlich zu Tränen gerührt, weil ich mich erkannt habe in meiner Herkunftsfamilie mit der Beziehung auch zu meinem Vater, die nicht immer einfach war. Da mein Vater vor gut 20 Jahren für mich überraschend gestorben ist, wurde uns die Gelegenheit und die Zeit genommen, uns auszusprechen. Wir konnten einander nie erzählen, wo wir uns gegenseitig Verletzungen und Kränkungen zugefügt haben. Ich bedauere das bis heute. So musste ich dies ohne ihn verarbeiten und den Weg der Versöhnung gehen. Ich musste lernen, loszulassen und den Weg der Versöhnung zu gehen. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir schuldig wird? 7-mal? Um Himmels Willen, lieber Petrus, was für eine Frage. Wie gut, dass du sie stellst. Ich wüsste nicht, ob ich mich getraut hätte, sie Jesus zu stellen. Doch ich gebe zu, sie ist in mir präsent. Ich spüre manchmal Wut und Groll bei kleinen Kränkungen, die mir Menschen zufügen. Und da wäre ich doch froh, wenn ich bis zu maximal 7-mal vergeben müsste. Meine Grenzen sind mitunter sehr eng gesteckt und darum finde ich die Frage, wenn sie auch ziemlich berechnend wirkt, menschlich sehr nachvollziehbar. Doch ganz ehrlich, lieber Petrus, wir wissen und spüren beide, dass dies nicht die Lösung ist, oder? Und noch etwas, Petrus, fällt mir auf. Dieses Muss, das du hier so betonst. Kann Vergebung wirklich echt sein, wenn sie widerwillig erfolgt? Sollte sie nicht aus tiefem Herzen kommen? Liebe Schwestern, liebe Brüder, da sind wir nun hier zusammen vor Jesus und Petrus nimmt uns mit dieser Frage mitten hinein ins Zentrum nach der Frage nach Schuld und Vergebung oder führt sie uns sogar direkt ins Herz Gottes? Wie oft muss ich vergeben, Herr? Gegen diese Rechnerei hält Jesus dagegen. Er sieht unser Menschsein mit seinen göttlichen Augen und durchkreuzt so unser Denken und Verhalten immer wieder aufs Neue. Er redet und handelt nicht nach unseren Maßstäben und Erwartungen. Nein, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Ja, das ist eine symbolische Bedeutung. Siebenmal heißt eigentlich vollkommen, unendlich viel. Und siebenmal 70? Ja, was ist das denn? Für Jesus ist es keine Zahl und auch keine Rechnung, sondern eine Gesinnung. Wenn ich jemanden vergebe, gibt es keinerlei Rechnerei. Ihr sollt einander vergeben, unendlich viele Male vergeben, und es ist nie genug. Ich hoffe, Sie bleiben noch, liebe Brüder und Schwestern, denn es geht noch weiter. Jesus vertieft seine Antwort mit einem Gleichnis. Jemand hat sich selber in den Ruin getrieben und kann seine Schulden nicht bezahlen. Aber er hat unfassbares Glück, denn ihm werden seine riesigen Schulden erlassen. Und mit dieser erlassenen Zentnerlast geht er nun raus in die Welt. Und wie verhält nun sich eben dieser? Er, der ihm so eine große Schuld erlassen wurde. Er erfordert in energischem Ton, er würgt seinen Mitmenschen sogar die verhältnismäßig kleine Schuld. Ja, wie charakterlos ist das denn? Hey, ihm wurde die ganze Schuld erlassen. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen. Er war nicht bereit, seinem Mitmenschen auch dessen kleine Schuld zu vergeben. Und so kommt, wie es kommen musste. Er wird zur Rechenschaft gezogen und ins Gefängnis gesteckt. Wie fühlen Sie sich nun, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder? Mich zerreißt fast, denn ich rege mich über sein Verhalten auf und Stimmen werden in mir laut wie: Geschieht ihm recht? Das hat er verdient. Der soll auch leiden, wie er seinen Mitmenschen hat leiden lassen. Wie kann er nur so erbarmungslos sein? Und dann zugleich erschrecke ich an mir selber, weil ich mich in dem Verhalten von diesem Menschen auch wiederfinde und wiedererkenne. Würde ich in einer Situation, in einer ähnlichen Situation, mich gleich verhalten? Bin ich in gewissen Situationen ein hartherziger Mensch? Ich versuche mich in die Situation, in diesen Mann hineinzuversetzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mensch von seiner Schuld weiß. Er hat sich die Misere selber eingebrockt und versucht nun aus eigener Kraft aus diesem Schlamassel herauszukommen. Doch eigentlich weiß er ganz genau, du hast keine Chance, also nutze sie. Hier wird ein heikles Thema unseres Menschseins angesprochen. Liebe Geschwister, es fällt mir nicht leicht auch, dies zu sagen, doch ich bin überzeugt, es ist notwendig. Wo soll Vergebung entstehen, wenn wir nicht unsere Schuld eingestehen? Wir Menschen sind oder werden in unserem Leben schuldig, auch wenn wir uns oft keiner Schuld bewusst sind. Paulus schreibt dies an einem Brief an die Römer, dass wir uns abgewendet haben vom Schöpfer. Dort heißt es, obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht und als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Gott sieht das Dilemma von uns Menschen und sandte seinen Sohn Jesus Christus, damit unsere große Schuld erlassen wird. Wir sind alle hier versammelt und leben aus dieser Versöhnungstat Jesu. Uns allen ist große Schuld erlassen worden. Wir stehen unter dem Kreuz Christi. In Apostelgeschichte 13 heißt es: Und durch diesen Jesus, das sollt ihr wissen, liebe Brüder und Schwestern, wird euch die Vergebung eurer Schuld verkündigt. Hier wird mir schmerzlich bewusst, dass es auch mir nicht leicht fällt, eigene Schuld einzugestehen. Das merke ich zum Beispiel, wenn meine Frau und ich uns streiten, was zum Glück nicht oft vorkommt. Ach ja, übrigens, ich habe meine Frau gefragt, ob ich dieses Beispiel bringen darf, und sie hat ja gesagt. Meistens ist es nämlich sie, die zuerst mich um Entschuldigung bittet und einen Schritt auf mich zumacht, obwohl ich schuldig geworden bin an ihr. Nach dem Streit ziehe ich mich oft verletzt zurück und schmolle und erwarte eine Entschuldigung von ihr. Und ich bin froh und dankbar, dass sie mir vergibt, wenn ich mich ihr gegenüber verletzend verhalten habe. Und dann erst nehme ich wahr, dass ich schuldig geworden bin an ihr. Aber ganz ehrlich, es ist so, dass ich zuerst Gott sage, dass ich schuldig geworden bin und ihn um Vergebung bitte und dann erst meiner Frau. Vielleicht sollte man auch mal den umgekehrten Weg wählen. Aber jedenfalls fühle ich mich danach wie erlöst und frei und um eine Last befreit. Ich erlebe es auf einmal, ich bin angewiesen auf Versöhnung und Vergebung und habe Sehnsucht danach. Vielleicht haben Sie, liebe Geschwister, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht in Ihrem Leben und spüren eine Sehnsucht nach Vergebung. Kehren wir zurück zum Gleichnis. Der Mann nun, der seine Schuld eingestanden hatte, widerfährt Unglaubliches. Er bittet um Geduld, dass er seine Schuld zurückzahlen kann. Und unglaublich, sein Gläubiger vergibt ihm und erlässt ihm sogar sämtliche Schuld. Einfach so, ohne Bedingungen und Auflagen. Denn der König hatte Erbarmen mit ihm. Im griechischen Originaltext steht hier ein Wort, das so viel bedeutet wie: Es ging Gott an die Eingeweide. Es hat ihn innerlich bewegt. Schweizerdeutsch, es rumoret da inne, im Buch. Ich denke, wir sind hier mitten in Gottes Herz angelangt. Seine Liebe zu uns ist nicht berechenbar, also in keine Zahl oder keine Formel zu pressen. Und vor allem, sie ist unendlich viel größer, als wir uns vorstellen können. Sie verlangt keine Voraussetzungen, doch sie hat eine Nebenwirkung. Sie hat nämlich Konsequenzen. Paulus sagt dies wiederum im Römerbrief: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Liebe Gemeinde, nicht irgendwelche Drohung oder Strafe bewirken Veränderungen im Herzen, sondern die Großzügigkeit und Weitherzigkeit, die wir erfahren haben dürfen. Gott schenkt uns seine Liebe und ständig überraschende Möglichkeiten und Zeit für Neuanfänge. Seine Liebe zeigt sich in seiner unendlichen Geduld mit uns. Doch Gottes Liebe soll nicht bei uns bleiben. Er wünscht sich, dass wir dieses Geschenk weiterschenken. Wie Dominosteine, die Gott durch seine Liebe und Gnade umstößt. Vielleicht erinnern Sie sich hier an Ihre Kindheit, Dominosteine. Ja, ich finde das ein schönes Bild. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben einen großen Blumenstrauß im Arm, so viele Blumen, und es kommen immer mehr Blumen dazu. Der Strauß wächst und wächst. Und irgendwann kommt der Moment, wo Sie die Blumen nicht mehr alle halten können. Da wird Ihnen plötzlich bewusst, dass es jetzt nur eines gibt. Wenn die Blumen nicht auf den Boden fallen sollen, müssen Sie es jetzt weiter verschenken. Und Sie haben dann wieder Platz für neue Blumen. Und wenn Sie Blumen verschenken, hat es wieder Platz wirklich für neue. Und es kommen immer neue dazu. Verschenken Sie die Blumen weiter. Genauso müsste es in der Geschichte, die wir gehört haben, mit den beiden Schuldner auch weitergehen. Alles andere ist eigentlich gar nicht möglich. Und wieder werden wir überrascht. Genauso wie bei den beiden Menschen im Gleichnis verheddert sich das Zusammenleben in unserer Gesellschaft, in Kirchgemeinden, in Familien nur zu oft in kleinkariertem Aufrechnen. Die Schuld, die wir eben noch erlassen bekommen haben, vergessen wir. Sollten wir jetzt nicht eigentlich erleichtert durchs Leben gehen müssen oder einfach gehen mit dieser großen Gnadentat im Rücken? Allerdings ist es leider gelegentlich so, dass wir uns oft dabei erwischen, bei nächster Gelegenheit kleinlich auf unser Recht zu pochen. Doch ich frage mich, was hindert uns, dass wir diese große Gnadengabe von Gott nicht verinnerlichen oder Schwierigkeiten haben, sie zu verinnerlichen? Sind es unsere Alltagserfahrungen? Unser Berufsleben, das uns oft fordert oder sogar überfordert? Oder unsere kleinen und großen Beziehungskonflikte? Aufrechnen und Bilanzieren spielen oft eine Rolle und verhindern und ersticken jede Großzügigkeit. Es wäre so einfach, wenn wir das unverständliche Verhalten dieses Menschen mit einem klaren "geht gar nicht" erklären könnten. Wir könnten uns mit innerer Distanz über ihn erheben und über ihn richten. Nur, und das ist das Kreuz dieser Geschichte, und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, dieser Mensch ist einer von uns. Und wir sind genau wie er mit ähnlichen Hindernissen und Fallstricken konfrontiert. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn ich diese Worte des Petrus und Jesu Antwort darauf höre und das Handeln dieses Mannes anschaue, fällt mir etwas auf. Nämlich, Gottes Handeln an mir hat mit dem Handeln von mir an meinen Mitmenschen, an ihnen, mit ihnen zu tun. Ich kann Gottes Handeln an mir nicht trennen von meinem Handeln an meinem Mitmenschen. Das funktioniert nicht. In der Beziehung von Mensch zu Mensch wirkt unsere Gottesbeziehung und umgekehrt. Ich kann nicht Gott um Verzeihung bitten und dann meinem Nachbarn die Faust zeigen. Liebe Brüder, Sie haben gemerkt, die Geschichte lässt mich nicht kalt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht oder nicht oder ähnlich, aber sie macht mir etwas bewusst, nämlich, dass Jesus zu Petrus Folgendes sagt und somit auch zu uns: Geht durch das Leben als solche Menschen, die Gottes Gnade erfahren haben, denen eine große Schuld erlassen wurde und die darum auch mit ihren Mitmenschen barmherzig sind. Und mit diesem Gedanken könnte ich jetzt eigentlich die Predigt hier abschließen. Doch ich bitte bitte Sie noch um ein wenig Geduld. Liebe Gemeinde, denn irgendetwas fehlt noch. Ich bemerke, dass Vergebung nicht einfach ist. Vergebung wurde uns scheinbar nicht so einfach in die Wiege gelegt. Dieser Mann in der Geschichte widerspiegelt dies für mich eindrücklich. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sitze jetzt hier vorne, dann würde ich mich fragen, und jetzt? Was heißt das jetzt für mein Leben? Für uns? Für Ihr Leben? Wie kann ich mich auf den Weg der Vergebung begeben? Ich möchte einige Herzens- und Denkanstöße mit Ihnen teilen. Sie sind nicht komplett oder fertig, sondern sie sind Teil, und ich hoffe, dass Sie vielleicht den einen oder anderen Gedanken in Ihr Herz lassen. Ein erster Gedanke: Vergebung kostet Zeit und Geduld. Die beiden Schuldner haben dies zum Ausdruck gebracht mit der Bitte: Hab Geduld mit mir. Denn vergeben kann schwer sein. Und wir sollten uns respektvoll einander bewusst werden, wie viel Mühe es uns und auch vielleicht andere kostet, Vergebung zu schenken. Der Versuch, jemanden zu vergeben, zu nötigen, ist alles andere als hilfreich. Wir sollten auch Geduld haben, wenn wir selbst oder andere viel Zeit brauchen, um auf dem Weg der Vergebung heranzureifen. Hier darf man nichts überspringen. Und wer einen Schritt zu früh macht, merkt eventuell, dass der Boden nicht tragfähig ist. Der zweite Gedanke: Nehmen Sie den eigenen Schmerz ernst. Unrecht, das einem widerfährt, verletzt, macht wütend und traurig. Wenn wir den Weg der Vergebung gehen wollen, müssen wir uns bewusst werden, es tut in Herz und Seele weh. Vergeben heißt aber nie, das zu verharmlosen, was einem angetan wurde, oder ein gewisses Verständnis aufbringen für den, der mich verletzt hat. Oft versuchen wir mit Sätzen wie "Es ist ja nicht so schlimm" oder "Das wird schon wieder" den Schmerz zu überdecken. Der Kopf ist meistens schneller als das Herz. Und es ist unumgänglich, diesen Weg zu gehen. Es sind nur 30 Zentimeter, aber mir kommt er manchmal vor wie 3 Kilometer. Ein nächster Gedanke: Vergeben ist nicht vergessen. Schweres Unrecht, das wir erlitten haben, bleibt in unserem Gedächtnis gespeichert, in unserer Psyche und manchmal sogar in unserem Körper. Die Verletzung hinterlässt Narben, die an das erinnern, was uns angetan wurde. Im Vergeben vergessen wir nicht, sondern wir erinnern uns anders. Wir erinnern uns jetzt an diese Weise, die keinen Groll und keine Verbitterung speichert und uns nicht länger an den fesselt, der uns verletzt hat. Im Grunde befreit uns die Vergebung von der Verstrickung von Wut und Rachengefühle und von hartnäckigen Gedanken an die Vergangenheit oder die ständige Anklage in unserem Verstand gegen den Menschen, der uns Schlimmes angetan hat. Und noch ein Gedanke: Vergebung ist keine Schwäche. Ganz im Gegenteil. Vergebung erfordert viel Mut, Zeit und Geduld. Nun traue ich Ihnen noch etwas zu. Liebe Geschwister, es gibt aber Verletzungen, die so tief gehen, dass wir uns nicht aussuchen können, wie wir damit umgehen. Wunden, die so in tiefe Schichten unserer Seele reichen, dass wir ihnen fast hilflos ausgeliefert sind. Da hilft auch nicht der Wunsch zu vergeben oder zu verstehen oder zu relativieren. Und manche haben den Anspruch, doch vergeben zu müssen. Vielleicht auch wir Christen, als gute Christen und Christinnen. Können wir beurteilen, wenn jemand nicht vergeben kann oder noch nicht kann oder nicht will oder noch nicht bereit ist? Vergebung kann man nicht erzwingen oder einfach verordnen. Sie ist Gnade und somit Geschenk. Sie geschieht im eigenen Herzen und manchmal nach langem inneren Widerstand und zähem Ringen. Nun zum letzten Vers, der mich doch in meiner Arbeit sehr behindert hat zuerst. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht an jedem seinem Bruder aus dem Herzen heraus vergebt. Ich muss ehrlich zugestehen, es hat sich etwas verändert bei mir. Dieser Drohvers hat für mich jetzt etwas bekommen von einem Zuspruch. Denn Gott sieht in unsere Herzen, in jedes einzelne von uns. Er sieht die Not, den Schmerz, die Trauer und die Wut. Und er sieht alle Menschen mit seinem vergebenden Herzen an. Und er vergibt von Herzen, damit wir und mit unseren Herzen vergeben werden. Er hält alles in seiner liebenden Hand und schenkenden Hand. Für mich heißt dieser letzte Vers oder der Gedanke daran, der Gedanke nämlich an Gottes eigenes Gericht, das menschliches Richten verbietet. Gott spricht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort und nicht wir, auch wenn es menschlich verständlich ist. Vor Gott wissen wir alle um vergebene und vergebungsbedürftige Schuld. Von daher ist menschliches Verurteilen unmöglich. Und dieses Gleichnis tut für mich etwas Einzigartiges, nämlich sie macht für mich den Ernst und die Dringlichkeit von Gottes Liebe klar. Und das Gleichnis versucht es einzuschärfen und unsere Herzen. Und dieses Gleichnis nimmt uns das eigene Richtschwert aus den Händen. Wir sollen es weglegen und in Gottes Hand. Ich habe noch einen Wunsch an Sie und auch an mich, denn ich wünsche Ihnen Menschen an Ihrer Seite, denen Sie Ihre Wut, Trauer und Verzweiflung anvertrauen können. Ohne sich zu verstellen, ohne eine Maske tragen zu müssen, denen Sie alle Gedanken einfach sagen können, die Sie innerlich bewegen, die Sie vielleicht eigentlich gar nicht haben dürfen, weil Sie nicht christlich oder nicht fromm sind. Und wenn doch alle Worte fehlen, wenn wir vielleicht einander tröstend, einander in den Armen halten, bleibt uns immer noch eins zu rufen und hoffentlich zu erfahren: Du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Herr, erbarme dich. Amen.